Quid heißt der erste Roman des Hamelner Autors und Musikers Stefan Glewitzky, den man vor allem als Sänger und Songwriter der Folkband Tonfisch kennt. Die Satire erschien 2024 und war so erfolgreich, dass schnell weitere Auflagen gedruckt wurden. Glewitzky ging mit dem Debütroman auf Lesereise mit vielen Stationen in ganz Deutschland. Und das kann er jetzt wieder machen, denn gerade hat er seinen zweiten Roman veröffentlicht. Der trägt den etwas rätselhaften Titel Oge mit Doppel-O. Und ja, die Inhaltsangabe, die lässt jede Menge komische Situationen und viel Spaß erwarten. Was genau dahinter steckt und wie Sie Stefan Glewitzky damit live erleben können, das sagt er uns jetzt persönlich. Herzlich willkommen bei Radioaktiv. Stefan Glewitzky.
Hallo Jan.
Stefan, das ging aber ganz schön schnell. Nicht mal ein Jahr nach deinem ersten Roman Quid ist der zweite draußen. Oge, also andere quälen sich ja jahrelang mit einem Buch. Hat sich da irgendwie was bei dir aufgestaut, was raus wollte? Oder hast du einfach als Schriftsteller deine neue Berufung gefunden?
Nee, raus musste da nichts, kann ich nicht so sagen. Da wollte was raus, weil so viel drin war. Sagen wir mal so. Und ja, Bestimmung als Schriftsteller, so weit würde ich nicht gehen, aber ich möchte gerne dabei bleiben. Das macht einen Riesenspaß, solche Bücher zu schreiben. Oge ist ja auch wieder eine Satire, wie der Quid eben auch. Und das fließt so ganz gut raus. Und das Thema ist diesmal nun ein ganz anderes.
Bevor wir gleich tief ins Buch einsteigen, wollen wir schon mal vorab sagen, du bist damit morgen live zu erleben. Was genau passiert da wo?
Das passiert morgen um 19 Uhr in der Buchhandlung von Blum. Drinnen, nicht draußen, dazu ist es dann wohl nicht warm genug morgen. Ja, ich werde ein bisschen aus dem Buch vorlesen, ein bisschen drumherum erzählen. Es soll ein paar Lieder geben, die dazu passen. Und dann, ja, munteres Gespräch oder die Leute haben Fragen oder Kommentare oder finden alles unglaublich. Jede Reaktion ist erlaubt. Es soll ein lustiger und ungezwungener Abend sein.
Und was man dann erleben kann, das wollen wir jetzt schon ein bisschen hören, denn also der Name an sich klingt erstmal rätselhaft, wenn man ihn hört, wobei, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man schon drauf kommen, um welches Sujet es sich handelt. Was ist Oge?
Oge ist eine der letzten Bastionen der Unbestechlichkeit im Norden unseres Landes, und zwar die Insel, auf die alle wollen, um Urlaub zu machen. Der Roman spielt etwas weiter in der Zeit voraus. Das Klima hat sich verändert. Es ist im Süden des Landes überhaupt gar nicht mehr auszuhalten. Und die Auslandsreisen sind auch nicht mehr möglich, weil die Länder sich alle abgeschottet haben. Die wollen alle nur noch mit sich selber zu tun haben. Und viele Länder haben auch ihre alte Währung wieder eingeführt. Die Deutsche Bundesbahn hat den Anspruch der 10%igen Pünktlichkeit auch noch aufgegeben. Die kommt eigentlich nie an. Flugreisen sind fast verboten, nur noch aus dringenden Gründen. Autos, E-Fahrzeuge gibt es nicht mehr. Man fährt mit Cyclets, also recycelter Müll, den schmeißt man hinten in den Tank und dann fährt man los. Aber man darf auch nur noch fahren dort, wo es erlaubt ist. Ja, in dieser Zeit machen die Menschen Urlaub gerne auf Oge, was das kleine Problem birgt, dass sie da gar nicht willkommen sind. Also die Oger, die haben sich dafür entschieden, es den Touristen und auch den Zweitwohnungsbesitzern so schwer zu machen, wie es nur geht, sich auf dieser Insel wohlzufühlen oder willkommen zu fühlen. Das sind richtige Stinkstiefel. Die wollen das Geld natürlich haben, ist ja klar, also da ist die Insel auch in sich gespalten, aber mit den Touristen wollen sie eigentlich am besten gar nichts zu tun haben. Haben einen Haufen Abschreckungsmaßnahmen entwickelt, die man gelesen haben muss, um sie zu glauben. Es gibt sogar eine paramilitärische Untergrundorganisation, die Attacken gegen Touristen fährt. Aber es kommt nie jemand zu Schaden, darum geht's nicht. Aber die Touristen lassen sich nicht lumpen, die wollen umso mehr auf diese Insel. Also der Wunsch steigt quasi mit jeder Abschreckung. Und es führt sogar dazu, dass die Leute insgeheim Seminare belegen bei einem findigen Reiseveranstalter unter dem Titel Überleben auf Oge. Das wiederum wissen die Oger aber nicht. Die wundern sich nur, dass die Touristen auf einmal so gewieft sind und deren massiver Unfreundlichkeit begegnen mit sehr ausgeprägter Freundlichkeit. Und die wissen gar nicht, wo das herkommt. Also da prallen Welten aufeinander, es passieren skurrile Dinge. Nicht so wie im Quid mit so fürchterlich vielen Figuren, sodass die Leser sich das aufschreiben müssen, um dem folgen zu können. So ist es in diesem Fall nicht. Es ist eine Satire natürlich, man darf nicht alles so ganz so ernst nehmen. Aber wenn man, so wie ich, viel Zeit auf diesen Inseln verbracht hat und verbringt, versteht man so ein bisschen vielleicht dieses Spannungsfeld zwischen Einheimischen und Touristen, was für jede Nordseeinsel gilt, die ich kenne. Und ich bin ganz froh, weil einige Insulaner, die das Buch schon gelesen haben, mir geschrieben haben, na, also die Insulaner hast du ganz gut verstanden. Touristen haben mir jetzt noch nicht geschrieben, da gibt es ja so fürchterlich viele. Vielleicht habe ich die auch verstanden, ich weiß es nicht.
Sie klingt wie eine wilde Fantasie. die neue Satire von Stefan Glewitzki.
Nicht ganz. Ich extrapoliere ja nur das, was ich erlebt habe und gesehen habe.
Und sein neuester Roman ist jetzt erschienen. Das ist Oge. Und da ist eine Gans drauf zu sehen. Ich habe gerade gehört, es ist eine Kampfgans.
Friesische Kampfgans.
Und einen Vorgeschmack auf die Lesung und auch auf das Buch und ein paar Insights wird er uns gleich geben. Aber jetzt liest Stefan Glewitzki zum ersten Mal im Radio aus seinem zweiten Roman Oge.
Ja, überhaupt zum ersten Mal. Ich habe überhaupt noch gar nicht aus diesem Buch vorgelesen. Das ist ein Kapitel ziemlich weit vorne. Das heißt, wie man es macht. Das gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sich auf der Insel in den Geschäften so tut und wie die Touristen sich dort verhalten und benehmen und wie die Welten aufeinander prallen. Die Schlange reichte an diesem Morgen 30 Meter lang von der Ladentür über den Gehweg bis zum verwitterten Briefkasten der Post. Bäckermeister Jörg Teigl hatte sich noch nie für die immer spezieller werdenden Wünsche der Touristen verbogen. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Sein einziger Laden lag zurückgezogen in einer Nebenstraße des Hauptortes der Insel, der heißt übrigens Kantum, hatte seit mehr als 50 Jahren dieselbe Einrichtung und noch immer keine Kaffeemaschine. Damit fing er erst gar nicht an. Auch die Produkte trugen schon ebenso lange die immer gleichen Namen. Jörg Teigls Betrieb verstand sich nun schon in der 5. Generation als Bäcker vor allem für die Bewohner der Insel. Er legte keinen Wert auf Marketing und diesen Werberummel, der ihn nur von der Arbeit abhielt. Lieber konzentrierte er sich auf die Qualität seiner über Generationen soliden Backwaren. Die Rezepte waren gut gehütete Familiengeheimnisse. Seine Stammkundschaft hielt ihm die Treue, was allerdings immer schwieriger wurde. Vor einigen Jahren hatte das Reisemagazin Lobetrotter einen langen Bericht über den, in Anführungszeichen, Kultbäcker zwischen Deich und Düne gebracht, der mit einem Schlag alles veränderte. Die Einrichtung war plötzlich retro. Jörg Teigl, der unangepasste Traditionalist, und seine Backwaren hießen plötzlich Kultkuchen und seine Brötchen waren der Stolz der Zunft. Gefragt hatte ihn der Redakteur nicht. Immer mehr Touristen suchten und fanden sein Geschäft und wollten Teigls Teile. Das war gut und auch nicht, denn die Insulaner zogen sich nach und nach zurück, wollten mit dieser drängelnden Meute nichts zu tun haben. Das ungefragte Marketing per Mundpropaganda hätte andere gefreut. Teigl hatte Zweifel. »Der Nächste, bitte!« Dörte Briske hinter dem Tresen hatte den Satz noch nicht beendet, als ihr schon ein voreiliger Kunde seine Wünsche entgegenrief. »Ich nehme eins von denen da!« »Sie sind noch gar nicht dran«, brüllte eine aufgebrachte Rentnerin von weiter hinten. »Woher wollen Sie das denn wissen?« konterte der Mann und blickte beifallsuchend in die Menge. Keiner klatschte. »Weil Sie mir noch eben in den Nacken genießt haben, Sie Knalltüte«, antwortete die Frau. »Ist doch egal, wir haben Zeit«, versuchte ein junger Vater mit seinem Sohn auf dem Arm die Situation zu beruhigen. »Sie vielleicht! Auf mich warten 5 Leute am gedeckten Tisch«, dröhnte es von ganz hinten. »Der Typ da hat sich vorgedrängelt!« Es war aussichtslos. »Wenn ihr euch dann irgendwann geeinigt habt, können wir vielleicht weitermachen«, sagte Dörte Briske trocken. »Falls ihr euch streiten wollt, macht das gefälligst zu Hause. Dies ist eine Bäckerei und kein Boxring. Wer hier rumstänkert, hat Hausverbot. Das kommt dann auf die Oge-Card.« Und dann war Ruhe. Eine derartige Ansprache waren die Touristen nicht gewohnt, schließlich trugen sie doch das Geld in Säcken auf die Insel. Einige packten innerlich ihr Kundenkrönchen verschüchtert ein. Andere kannten da schon und feigsten. Genau deswegen kamen sie immer wieder auf die Insel, weil man sich als Tourist gegenüber der barschen Art der Eingeborenen behaupten musste. Den Kopf zurechtgeruckt zu bekommen, gehörte irgendwie dazu. Herrlich! Das fand auch Laurenz Vogel am Ende der Schlange, der sich eine mentale Notiz machte. »Also ich nehme eins von denen da«, sagte ein älterer Herr in dünnem Hochdeutsch und zeigte fordernd mit dem knochigen Zeigefinger auf einen Korb voller Brötchen. »Ist bitte Teil Ihres Wortschatzes? Was? Na gut, bitte.« »Einen Haferhans?«, fragte Dörte Briske und nahm eins in die Hand. »Nein, daneben das.« »Aha, einen harten Henning. Wie heißt das? Ist ja herrlich. Hast du gehört, Elvira?«, fragte der Mann begeistert seine Frau, die noch einen Roggen-Robert und einen Dinkeldirk bestellte. Mit ihrer Tüte verließen sie an der Schlange vorbei den Laden und amüsierten sich über die Brötchennamen. Die nächsten Kunden bestellten Brummkugeln, Weizenwumms und Hammerhörnchen. Einer fragte nach dem besten Brötchen des Hauses und hörte von hinten, »Nimm den Körnerkerl, der ist der Brüller!« Da machte sich Unruhe in einer Gruppe von 4 Frauen des Vereins Leben ohne Männer breit, deren Blutzuckerspiegel offenbar noch unter dem Normwert lag. Sie waren auf Detox-Tour und am Ende ihrer 3 Wochen alles andere als gelassen. »Was sind das denn für dämliche Brötchennamen? Das ist hier ja ein frauenfeindlicher Bäcker«, rief eine von ihnen mit grünem Kopftuch und türkisem Strickpullover. Einige blickten irritiert, andere solidarisch oder belustigt. Stimmt gar nicht, rief ein von der Sonne völlig verkohlter Mann mit Pilotenbrille. Typ Makler auf Urlaub. Für euch gibt's auch was. Nehmt doch einfach eine Zimtzicke oder eine süße Susi. Was haben Sie gesagt, Sie Arsch, erwiderte die Frau außer sich vor Wut. Es war schon schlimm genug, dass sie während ihrer Detox-Tour keinen Kaffee trinken durfte und ständig auf Entzug war. Da kam ihr dieser Schovi gerade recht. Von einem geistigen Vollpfosten lasse ich mir nicht vorschreiben, was ich hier kaufe, Sie Besowski. Eine Mutter mit ihrer Tochter in der Hand warf ein, dass Kinder anwesend seien und erbat sich etwas mehr Benehmen. Dem stimmten einige der Wartenden zu. Sie war zufrieden mit ihrem Erfolg der Friedensmission und bestellte einen Milchkaffee zum Mitnehmen. »Haben wir nicht«, sagte Briske knapp. Der Pseudomakler bellte, »Wer lesen kann, ist klar im Vorteil« und zeigte auf ein großes Schild, das über allen Köpfen unter der Decke hing. »Sprecht mir nach, dies ist eine Bäckerei, kein Kaffee.« Beleidigt verließ der Friedensengel samt Tochter das Geschäft, sie würde wiederkommen. Eine vornehme Dame in modischem Trenchcoat sah sich die Schildchen an den Brötchenkörben in der Vitrine genauer an. In der Tat hießen die Teile genau, wie sie es eben noch gehört hatte. Angesichts der eigentümlichen Namen rümpfte sie die Nase. Marzi Marion war ihr zu nah an ihrem eigenen Vornamen. Sie hatte sich gerade mit den Umständen abgefunden, als sie auf einem Korb mit Spritzgebäck das Wort Friesenfurz las. Das war ihr dann doch zu viel. Entrüstet stampfte sie an den anderen Wartenden vorbei zum Ausgang. »Blöder Dumpfbäcker«, flüsterte sie leise, aber vernehmlich. Die Namen seiner Teigwaren hatte Jörg Teigl von seinem Vater übernommen und dieser von seinem. Pure Tradition. Daran war nichts neu oder zeitgemäß. Die Insulaner selbst kannten es nicht anders und dachten gar nicht darüber nach. Im Gegenteil. Jedes Produkt hatte seinen Spitznamen. Einheimische hielten sich nicht mit langen Reden auf, bestellten Hansi, Dirki, Robby oder Susi. Der Renner unter den Stammkunden war der Pups. Diese mit den Touristen immer wieder aufflammende Diskussion über die Namen war allen Insulanern fremd. Besonders schlimm war es in der Nebensaison, wenn die Touristenvermeider Selbsterfahrungssingles und Konsumverweigerer auf der Insel waren und die Abwesenheit ihresgleichen genossen, ungefragt ihre Mitmenschen über Dinge aufklärten, die niemanden interessierten.
Literatur bei Radioaktiv live vorgelesen vom Autor persönlich, Stefan Glewitzki, aus seinem zweiten Roman Oge. Eine Satire ist es wieder. Quid, der erste Roman, war ja eine Satire, ein sarkastischer Blick so auf familiengeführte Unternehmen und auch so das kleinstädtische Leben. Ja, worauf ist das jetzt so ein scharfer satirischer Blick, Oge?
Ja, auf das, was man auf Inseln mit offenen Augen durchaus erleben kann, vielleicht in etwas abgeschwächter Form, aber da mag auch nicht jeder jeden und manchmal schämt man sich ja für die Menschen, die dort zu Gast sind und sieht Anspruchshaltungen und Benehmen, was einfach unangemessen ist und die Menschen, die da wohnen und sich für die Touristen krumm machen, erfahren da manchmal nicht unbedingt die Dankbarkeit oder auch nur die Anerkennung, die angemessen wäre. Nein, sie müssen sich mit Beschwerden auseinandersetzen, mit Klugscheißereien und so. Also so die Wahrnehmung jedenfalls und auf beiden Seiten ist sicherlich einiges richtig, vieles aber auch falsch. Da gibt's viel Reibereien und ich würde mal sagen, es ist auf beiden Seiten eine Hassliebe. Also ich meine, die Insulaner können ohne die Touristen nicht, wollen ja eigentlich auch nicht und die Feriengäste können ohne die Insulaner nicht. Wollen sie ja auch nicht. Sie soll ja authentisch sein und schön und so. Und trotzdem verhalten sich manchmal wie die Axt im Walde. Man versteht es einfach gar nicht. Ne? So harmonisches Miteinander ist schwer, wenn es so dicht ist wie dort. Ne? Alle wollen dahin.
Aber es ist sehr gut, wenn man einen Roman schreiben will. Da hat man natürlich Konfliktpotenzial. Und das hast du hier so richtig ausgereizt in diesem neuen Buch. Also das ist ja Gesellschaftskritik, kann man durchaus sagen. Es ist ein Unterhaltungsroman, der Gesellschaftskritik äußert. Hat das Ganze eine Botschaft am Ende oder vielleicht auch etwas, was man mitnimmt über die gute Unterhaltung hinaus? Was wünschst du dir, was man vielleicht aus dem Buch mitnimmt?
Also Gesellschaftskritik verneint mein Verlagsleiter. Der sagt, der Zeigefinger ist immer unten, der moralische. Ja, was sollen sie mitnehmen? Die sollen sich vor allen Dingen erstmal gut unterhalten fühlen, die sollen sich vielleicht selbst erkennen. Wenn sie ins Grübeln kommen, kann das auch nicht schaden. Es ist ja alles absurd. Es ist von der Realität abgeleitete Reise ins Absurde, nach Absurdistan. Also die sollen jetzt nicht irgendwelche aufklärerischen Inhalte mitnehmen, wenn sie darüber nachdenken und es trotzdem reflektieren, was sie da so tun, sowohl die Einheimischen als auch auf Oge natürlich die Einheimischen und auch die Touristen, dann ist das schon gut. Übrigens, die ersten Leute fragen schon, wie sie da hinreisen können. Es gibt eine Website, insel-oge.de. Da sind wesentliche Sachen schon zu lesen, gibt auch ein Grußwort vom Bürgermeister und so weiter, ein bisschen was zur Geografie. Also nicht jedes Reisebüro bucht Reisen nach Oge.
So ein Buch zu lesen ist ja auch immer ein großes Erlebnis. Wie würdest du es beschreiben? Was erwartet die Leserinnen und Leser, wenn sie sich Oge vornehmen?
Die Rahmenhandlung dreht sich um eine Familie, die kommt aus Oberklembach. Und der Quitt spielte ja auch in Oberklembach. Die macht da Urlaub und erlebt quasi live und in Farbe das, was man auf dieser Insel im schlimmsten Falle erleben kann. Erst läuft ihnen die Tochter weg, dann läuft ihnen der Hund weg. Die Tochter schließt sich der geheimen Untergrundorganisation an, der Hund richtet anderen Schaden an. Die Familie fliegt auseinander im Laufe der Handlung. Sie werden zerrieben zwischen dem innigen Wunsch, Urlaub zu machen und den eisernen Regeln, die dort gelten. Ja, und diese Familie führt uns quasi durch das Leben auf der Insel. Aber es gibt auch andere Menschen, die dort auftauchen und schräge Dinge erleben. Es gibt terrorartig organisierte Aktionen gegen Touristen. Es gibt viele lustige Begebenheiten, die man da erleben kann. Es gibt natürlich die Auseinandersetzungen zwischen Insulanern und Gästen. Es gibt die geheimen Vorbereitungsseminare für Gäste, die sich auf den Aufenthalt auf Oge vorbereiten, was aber keiner wissen darf. Es gibt einen japanischen Großmogul, der die Insel kopiert und in Japan neu aufbaut. Es gibt am Ende Franchise-Unternehmen. Überall auf der Welt gibt es kleine Oge-Parks, wo dann die Leute sich genauso mies den Touristen gegenüber verhalten wie da. Die müssen das allerdings lernen und man ahnt das schon von den Ogern. Es gibt eine Gänseplage, die die Landwirtschaft in die Knie zwingt, die man nur durch schlechten Gesang auflösen kann. Nur davor haben die Gänse nämlich Angst. Ansonsten vor nichts. Ach, und so weiter. Man muss es einfach lesen. Ich glaube, ich muss es auch nochmal lesen. Mir fällt so vieles schon gar nicht mehr ein.
Das mit dem schlechten Gesang, hast du das aus eigener Erfahrung erlebt?
Aber ja,
oder?
Klar, man muss noch schlecht genug singen, dann fliegt jeder Vogel weg.
Ist euch auch ein paar Mal gelungen.
Ja, ja, klar.
Mit deiner eigenen Band. Man denkt bei Satire, denkt man immer so ein bisschen an Gesellschaftskritik. Aber du hast es gesagt, es ist in erster Linie ein Unterhaltungsroman, der aber auch gewisse Zustände kritisiert. Das ist immer doof, wenn man das als Künstler sagt, vielleicht will man es auch gar nicht. Aber am Ende will man ja dann doch damit auf was aufmerksam machen.
Ja, also es kommt auch eine Dame drin vor, die ist zwei, ein Team sozusagen. Die sind zuständig für die Kulturveranstaltungen auf der Insel und die machen die Erfahrung, dass alles, was sie anbieten, was keinen Eintritt kostet, immer in der Luft zerrissen wird. Die Leute sind ständig unzufrieden. Das ist eben nicht schön genug oder zu laut oder der Geschmack ist nicht der richtige oder die haben immer was zu meckern. Dann entscheiden die sich, Pustekuchen, ab jetzt kostet das alles was und zwar richtig viel Geld. Und sofort ist auf der Insel Ruhe. Die Leute finden jede Veranstaltung klasse und gutieren das und finden was Besseres. Gibt's überhaupt nicht, weil sie nämlich für ihr Geld was bekommen möchten. Einen Gegenwert. Und das ist das Gleiche, was sie vorher bekommen haben. Nur es ist eben teurer. Das kann man jetzt als Gesellschaftskritik nennen. Man kann aber auch sagen, so, Finger in die Wunde gelegt. Stimmt irgendwie. Und das wiederum deckt sich in der Tat mit Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ja, im Pressetext, da steht, wieder seziert Stefan Glewitzki die Komik und Tragik des Lebens und entblößt die Mechanismen unseres Zusammenseins. Comedy-Show in Buchform. Also das eine ist ja eher das Tragische und das andere Comedy, also da wird gelacht. Wobei Komik natürlich immer auf Wahrheit beruht und durchaus auf nicht der schönsten Wahrheit. Ist das so deine Form, dass du dich lustig machst, spottest vielleicht auch über Zustände des Zusammenlebens von Menschen?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also das, in diesem Buch beleuchtet das ja nur dieses kleine Idyll Oge, eine kleine Nordseeinsel, ist ja nicht sehr groß. Nein, ich habe nicht den Anspruch, dass ich nun den Menschen den Spiegel vorhalte und sage, so ist das hier und es muss aber ganz anders sein. Nein, aber exemplarisch sieht man, wenn man dieses Buch liest, natürlich Dinge, die auch woanders sich abspielen. Also Oge ist ja stellvertretend für jede Insel, die ich kenne und das sind viele, wahrscheinlich auch für andere Urlaubsorte. Also viele Einheimische können da sicherlich nicken und sagen, ja, ganz genau, so ist das. Und genauso auch viele, viele Touristen könnten das so empfinden. Da findet jeder irgendwas. So. Aber keiner geht da als Verlierer aus diesem Buch heraus. Ne? Bis auf eine Insel vielleicht, die in einem Nebensatz erwähnt wird. Aber das verrate ich jetzt nicht. Aber ansonsten glaube ich nicht. Also es ist einfach gute Unterhaltung mit einem kleinen Funken. Ja, so ist es. Und ob es immer so sein muss, überleg doch mal. Ne? Ich entwerfe da keine Utopie des guten Zusammenlebens.
Aber es geht in Richtung Dystopie dann irgendwann, oder? Es entwickelt sich ja dadurch noch eine wilde Geschichte. Es beginnt eigentlich da, was man kennt, in dieser Bäckerei. Das kennt, glaube ich, jeder, der Inselurlaub gemacht hat. Und es geht dann aber am Ende doch wieder in so eine wilde Fantasie.
Naja, es spielt in der Zukunft, die irgendwann sein kann. Das ist nicht weiter festgelegt. Und es stellt die Zustände, wie sie jetzt möglicherweise sind, zugespitzt dar, wenn man sie sozusagen sich ungehemmt weiterentwickeln lässt. So, und das wiederum kann ja durchaus so sein. Nicht, dass zum Beispiel es verboten ist, auf dieser Nordseeinsel länger als 2 Wochen Urlaub zu machen. Man darf da nur 1 Woche oder 2 Wochen sein. Es gibt keine Tagestouristen mehr. Zweitwohnungsbesitzer dürfen die Insel nicht aushöhlen, indem sie Immobilien kaufen und nie da sind. Nein, die müssen mindestens das halbe Jahr auch wirklich vor Ort sein. Ansonsten werden sie enteignet. Enteignet. Und das Haus wird der Insel überschrieben. Das leitet sich natürlich von etwas ab, nicht? Also diese Überfremdung der Nordseeinseln ist ja allen bekannt. Die Investitionsobjekte stehen ja häufig leer. Die Menschen sind einfach nicht da, nur wenn sie mal Lust haben.
Also du hast tatsächlich einen realen Tatbestand aufgenommen und hast ihn einfach weitergedacht?
Ja, insgesamt. Insgesamt den Tourismus auf diesen Inseln. Also ich maße mir nicht an, dass das alles so kommen kann und wird und richtig oder falsch. Das ist eine Kategorie, an der man dieses Buch nicht messen darf, weil es ja fiktiv ist. Man kann natürlich sagen, der hat eine Macke, aber ich weiß ja nun von Leuten auf Inseln, die dieses Buch gelesen haben, die sagen, ich habe keine Macke.
Es ist jetzt dein zweiter Roman, der in sehr kurzer Zeit erschienen ist. Was hast du beim ersten Roman gelernt? Was hast du vielleicht anders gemacht jetzt beim zweiten?
Ja, gute Frage. Also ich habe an der Sprache gearbeitet. Ich glaube, die ist ein bisschen stringenter. Ich führe konsequente Handlungsfäden weiter und für die Leser nicht zu schnell immer auf neue Abwege. Das kann man machen. Das hält den Leser, glaube ich, auch wach. Und beim Schreiben bleibt man dabei auch wach. Aber dieser Handlungsfaden in diesem Buch ist einfacher. Also einfacher und auch einfacher zu verfolgen. Natürlich mit Abweichungen rechts und links. Da kommen dann nochmal Charaktere, die haben mit der Handlung nicht ganz so viel zu tun. Insgesamt würde ich mal sagen, verdichteter. So, das wollte ich auch so. Und mit der Sprache bin ich etwas selektiver umgegangen. Also ich habe im Unterschied zum Quid, zu meinem ersten Roman, wusste ich auch vorher schon, wie dieser hier endet. Beim Quid wusste ich das nicht. Und das ist auch eine Erfahrung, man schreibt anders auf ein Ziel zu, als wenn man nur intuitiv schreibt, was auch geht. Aber so war mir eigentlich schon klar, wohin ich die Handlung entwickeln muss und was passieren muss und was nicht passieren muss. Also ich hatte so einen inneren Kompass.
Und wie hat das den Schreibprozess verändert? War das angenehmer, weil du wusstest, wo es hingeht? Es gibt ja diese zwei Schulen. Der eine, Stephen King zum Beispiel, der schreibt, glaube ich, einfach los und weiß noch nicht, wo er endet. Und andere, die planen das wirklich, John Irving oder so, die wissen genau, was passiert.
Na, ich habe ja beides gemacht. Also ich wusste schon, das Ende ungefähr wusste ich. Aber den Weg dahin, den kannte ich nicht. Also diese Figur, ich hatte ein paar Figuren, aber da kamen ja immer neue dazu und die Handlung hat sich dann auch ein bisschen verselbstständigt. Ich musste sie dann wieder einfangen, aber habe mich nicht so weit treiben lassen wie beim Quid.
Und der Schreibprozess selbst, wie war der anders? Hast du da was anders gemacht oder hast du es im Grunde genommen genauso gemacht wie beim ersten und dich immer hingesetzt, wenn dir danach war, oder hast du dir einen festen Zeitplan gemacht und wirklich...
Nee, habe ich nicht. Ich habe im Unterschied zum ersten Buch habe ich viel tatsächlich auch auf einer Insel geschrieben, wenn ich da war, was auch wieder anders war. Ich habe da ja auch Menschen kennengelernt, habe das verarbeitet, was die mir gesagt haben, was ich da gesehen habe und erlebt habe. Also der Ort war schon mal häufig ein anderer auch und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind mit eingeflossen. Beim Quid waren es andere Erfahrungen, auch eigene, die mit eingeflossen sind. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, am besten schreibt es sich tatsächlich über Dinge, für mich jedenfalls gilt das, mit denen ich persönlich irgendwas anfangen kann. Also die etwas mit mir zu tun haben und dann kann ich abschweifen. Aber ich brauche so ein Fundament der Wahrheit sozusagen, der Realität und das kann man ja dann auch entfremden. Aber so ganz ohne irgendeine Anbindung an die Realität irgendwas zu schreiben, kann ich vielleicht auch mal versuchen, aber... könnte schwer sein.
Man kennt ja das berühmte zweite Album, was immer irgendwie schwieriger ist als das erste, weil das erste ist so locker von der Hand gegangen oder da war man noch ohne den Druck, dass es wieder ein Erfolg werden muss. Nun war Quid ein Erfolg, also ihr habt viele Auflagen bisher schon gehabt. Wie war es jetzt, das Schreiben des zweiten? Ging das einfacher, weil du die Erfahrung vom ersten hattest oder hast du dich gequält?
Nee, gequält habe ich mich nicht, aber ich hatte eben den Anspruch, dass es anders wird, stilistisch und sprachlich besser. Das ist teilweise automatisch passiert, weil ich ja die Rückmeldungen von Lesern hatte oder auch vom Verlag oder auch, als ich es nochmal gelesen habe, habe ich auch gedacht, Mensch, das hättest du doch vielleicht anders schreiben sollen. Das war schon manchmal so ein innerer Druck, das anders machen zu wollen. Und dann, ich merkte aber erst beim Schreiben, wie ich es anders machen will. Weil ich dann Formulierungen rausgeschmissen habe, die ich beim ersten Buch vielleicht noch drin gelassen hätte. Und jetzt habe ich gesagt, nee, das schreibst du jetzt mal anders. Also sind mehr Längen drin, also nicht negativ, sondern mehr Längen in den Kapiteln, in den Handlungssträngen, die dann auch mal so zu Ende erzählt werden und nicht ständig unterbrochen werden durch neue Einwürfe von links oder rechts. Es ist wahrscheinlich etwas flüssiger zu lesen auch.
Ja, und demnächst geht's auf Reisen. Also nicht privat, sondern du wirst, wie schon beim ersten Roman, auf Lesereise gehen. Und ich könnte mir vorstellen, in diesem Fall wird's besonders interessant auf den Inseln werden, oder? Wenn du mit dem Buch auf Inseln reist und dort liest. Also hast du da schon eine Ahnung, was dich da erwartet?
Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Also es dauert auch gar nicht mehr so lange, dann habe ich eine Lesung auf einer Insel.
Sag gerne wo, vielleicht hat ja irgendjemand mal Lust, dahin zu reisen.
Die ist auf Föhr. Ich glaube, 1. Mai ist das. Nee, ich weiß nicht, also ich habe da auch Respekt davor, weil ich meine, gut, auf den Inseln gehen ja selten die Insulaner selbst zu solchen Kulturveranstaltungen. Also die sind immer erbarmungslos in der Unterzahl. Meistens sind das ja doch Feriengäste, die der Sache vielleicht ein bisschen anders gegenüberstehen als die Insulaner. Also ich will ja auf keinen Fall irgendjemandem zu nahe treten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Insulaner auch sagen, hast du uns aber verkannt, ne? Obwohl ich bisher die Rückmeldungen hatte, eben auch gerade nicht. Also ich erinnere mich an dieses Buch von Dörte Hansen, Zur See, was ja ein Bestseller ist. Ich fand es auch toll zu lesen. Aber da weiß ich genau, dass es Menschen auf Inseln gibt, die sagen, das geht ja völlig an uns vorbei. Ne?
Aber kann man das überhaupt sagen? Wie würdest du das charakterisieren? Menschen auf Inseln? Also was zeichnet den Inselbewohner?
Das kann man nicht sagen, weil es gibt ja Menschen, die sind da geboren, die haben da ihr Leben verbracht. Es gibt Menschen, die sind da hingezogen. Also das würde ich mir überhaupt nicht anmaßen, zu sagen, wie der Insulaner als solcher ist. Also die ich kennengelernt habe, die sind schon besonders. Also die dort groß geworden sind und da auch bleiben und die wissen, warum sie da bleiben wollen. Das ist eine Form von Unabhängigkeit, mit der die leben, im Kopf aber auch tatsächlich, die beneidenswert ist. Ne? Also ich habe es ja selbst oft genug erlebt, wenn man auf so einer Insel ist, dann ist die andere Realität, inklusive der Weltpolitik und anderen Dingen, mit der Fahrt der Fähre schon weit weg. Und man kann da viele Dinge vergessen und auch zur Ruhe kommen. Ob das gut ist, diese Dinge zu vergessen, andere Frage. Aber ja, also die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die sind auf eine besondere Weise wirklich unabhängig und authentisch. Die machen dir auch nichts vor, ne? Also die sind geradeaus, schätze ich auch sehr.
Der Handlungsort deines zweiten Romans ist eine Insel. Der Handlungsort des ersten Romans war eine Kleinstadt. Du selbst lebst in einer Kleinstadt, die ja auch eigentlich eine Touristenhochburg ist. Hameln, wäre Hameln mal ein Thema für eine Glewitzki-Satire? Und was käme darin vor?
Ja, es ist schon. Also ich bin halb unterwegs mit dem dritten Buch. Also das ist jetzt so zur Hälfte fertig geschrieben. Und das spielt tatsächlich hier in Hameln. Wobei der Ort nicht so wirklich wichtig ist. Es geht um einen Kommissar, um einen Polizeikommissar, der sehr eigene Ermittlungsmethoden hat, die er selber gar nicht beschreiben kann und die Fälle trotzdem irgendwie löst und auch gar nicht weiß, wie. Aber er löst sie irgendwie. Der hat vorher in Berlin gelebt, das wurde ihm da alles zu stressig und hat eine Frau kennengelernt, die kam aus Hameln und dann ist er hierher gezogen. Hat zwei wunderbare Söhne, Freaks, die sich mit der Biologie und der Pflanzenwelt auskennen wie niemand sonst. Um den geht's. Es geht um eine chinesische Triade, die Altenheime erpresst. Es geht um wirklich obskure Fälle, aber im Kern geht es um einen verschwundenen Lokalpolitiker. So viel kann ich schon mal sagen.
Wow, hast du uns ja schon eine ganze Menge verraten. Und es klingt eigentlich, als hätte das Zeug für eine Serie.
Ja, wo denn?
Ja, erstmal eine Buchserie und dann gerne verfilmen. Hameln ist ein schöner Filmdrehort.
Ja, also das ist in der Tat, diesen Kommissar, den möchte ich, also ich weiß, das kann ich am Ende des Buches erst sagen, den möchte ich gerne so entwickeln, dass der serienfähig ist. Also das ist sein erster Fall. Und wenn der gelingt und wenn der Verlag sagt, kann man weitermachen, dann würde ich wahrscheinlich gerne auch nochmal ein Buch über diesen Kommissar schreiben.
Du bist ja Satiriker, das heißt, du spießt gewisse Realitäten auf und überzeichnest sie. Gibt es da was in Hameln, was man überzeichnen könnte, was man erstmal aufspießen könnte und dann überzeichnen?
Du kannst alles überzeichnen.
Ja. Aber irgendwas, was für Hameln spezifisch ist?
Ach Gott, ja, es kommt natürlich der Stadtrat darin vor mit Sitzungen, mit Einzelpolitikern, die es natürlich alle nicht gibt. Es kommt der Rundfunk vor im Übrigen, es kommen die Zeitungen drin vor, es kommt das Geschäftsleben vor, es kommt die Polizei natürlich, Altenheime, Familie und Freunde der betreffenden Lokalpolitiker, der Linken und der Rechten.
Auf jeden Fall reichlich Stoff.
Also ich will Hameln jetzt nicht zu nahe treten. Also ich hab dieses Buch nicht angefangen, um Hameln an die Wand zu schreiben. Überhaupt gar nicht. Also aber dieser Kommissar brauchte einen Ort. Und es gibt zwei Verlage, die sagen, wir veröffentlichen gerne Regionalkrimis. Die sind daran interessiert. Und mach mal einen über die Stadt, in der du lebst. Ich probiere das. Also ich habe noch nie Krimi geschrieben. Ja. Und da muss ich sagen, das fällt mir viel mehr am Anfang, viel schwerer als die anderen. Weil diese Balance zu finden zwischen Satire, die es ja auch ist, und kriminalistischer Handlung, die es auch ist, also mit den entsprechenden Ereignissen bis hin zu Leichen und Blut, die es ja dann auch haben muss, diese Gratwanderung, die ist für mich sehr, sehr spannend. Im Moment habe ich das Gefühl, ich krieg's hin, aber ich weiche immer so aus. Also ich weiche dann immer mal so eher ins Brutale aus, fange das wieder ein und dann lande ich aber wieder da, wo es eher humorig ist. Am Ende soll es aber genau diese Achterbahnfahrt sein. Und bisher ist das das auch. Also immer, wenn man gerade denkt, ach ja, schön, und dann gibt es wieder einen obendrauf. Und denkt, ach scheiße, muss der das jetzt noch erleben, der arme Hund.
Auf jeden Fall hast du hier schon mal die Prämisse ausgelegt und uns Geschmack drauf gemacht. Und wir warten einfach mal mit Spannung, was dabei rauskommt. Hast du schon eine Deadline dafür?
Nee, ich wollte eigentlich um diese Zeit fertig geschrieben haben. Aber da sind ein paar Dinge dazwischen gekommen. Aber das macht nichts. Also jetzt läuft ja nur gerade erst die Veröffentlichung von Oge. Und jetzt müssen wir gucken, dass sich daraus ein bisschen was Schönes entwickelt. Und Zeit zu schreiben ist ja dann immer.
Du hast es gesagt, das zweite Buch ist gerade erschienen, der Roman Oge. Vielleicht sagst du nochmal die Daten dazu, bei welchem Verlag und wo bekommt man es?
Der Verlag heißt Omnino. Das ist der gleiche Verlag, der auch den Quid veröffentlicht hat, und bekommt es in Hameln mindestens mal in der Buchhandlung von Blum. Ja, man kann es ganz regulär überall bestellen. Es hat eine ISBN-Nummer und es gibt es in ganz Deutschland. Gibt es natürlich auch als E-Book, aber als Hörbuch nicht.
Noch nicht. Aber den Mann, von dem können Sie es persönlich bekommen, vom Schriftsteller Stefan Glewitzki, der Autor und Musiker, hat seinen zweiten Roman veröffentlicht, Oge. Der ist jetzt überall da, wo es Bücher gibt, zu bekommen. Und die musikalische Lesung dazu, die können Sie besuchen am Dienstagabend, den 11. März um 19 Uhr in der Buchhandlung von Blum, Emmannstraße 20. Es gibt noch ein paar Restkarten, nur noch wenige, aber ein paar gibt es noch, Tickets für 15 €. Und einen Vorgeschmack hat er uns schon mal gegeben, auch eine kurze Lesung des ersten Kapitels. Und dafür danken wir ganz herzlich dem Schriftsteller.
Ja, ich danke dir, Jan. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Alles Gute und wir freuen uns auf das dritte Buch. Ich bin mal gespannt, wie der Rundfunk wegkommt darin.